Hallöchen, hier ist Marie und bevor es mit der heutigen Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich ganz, ganz herzlich einladen zu einer Workshop-Reihe, die ich ab dem 15. August geben werde. Und vielleicht kennst du das, du wachst morgens auf oder bist schon müde und auch wenn das komisch klingt, du funktionierst, aber du fühlst dich nicht wirklich verbunden, ja? Kleine Dinge bringen dich vielleicht aus der Fassung und obwohl du es besser weißt, reagierst du manchmal genauso, wie du es eigentlich nicht willst. Das ist übrigens kein Persönlichkeitsproblem, auch kein Therapieproblem, sondern das ist ein Nervensystemproblem, das eben nie gelernt hat, sich sicher zu fühlen. Und wenn du eben lernen willst, wie du genau mit diesem, nämlich deinem Nervensystem umgehst, ohne dabei deinen gesamten Kalender, deinen Kinder oder deinen Partner löschen zu müssen, dann komm einfach in meine Workshop-Reihe. Es werden 3 Termine sein. Wenn du dich anmelden möchtest, schreib einfach eine Mail an mail@marie-klee.de. Wir machen das einfach an 3 Terminen, 0 Druck, jede Menge Aha-Momente und Übungen, absolut kostenlos und bring sehr, sehr gerne deine beste Freundin mit oder deine innere Kritikerin. Wir nehmen sie alle mit rein. So, in diesem Sinne, jetzt geht's los mit der Folge und ich freue mich auf den Workshop mit dir im August. Tschüss!
Herzlich willkommen bei Happiness to go, der Happy Chatty Podcast für den Alltag mit den Therapeutinnen Marie-Rose Klee und Christina Wingenbach. Im wunderbaren Chaos zwischen Familie, Baby, Single-Dasein, Berufsalltag und wirklich guten Gesprächen. Los geht's!
Hier sind wir wieder. Der Colonel hat mich aus dem Bett geworfen. Wir sind viel, viel früher dran als eigentlich geplant. Ich bin völlig durch den Wind, Rechner abgekackt und der Colonel hat auch schon gleich das Thema heute rausgeworfen. Also ich bin einfach nur Requisite. Guten Morgen, Lauschis. Guten Morgen, Colonel.
Hallo, bitte antreten. Es ist Montag, es ist Happiness to Go Podcast-Tag. Hallöchen, Hallöchen. Wir haben heute einen strammen Zeitplan. Alles funktioniert nach Plan, sagte niemals eine Mutter nie. So, wunderbar. Ich wollte heute eine Podcast-Folge machen für Menschen, für Lauschis. Die oder für andere Menschen einen Angehörigen, Partner, Eltern, wie auch immer haben, die an einer psychischen Erkrankung leiden. Es ist jetzt ja nur ein Unterschied, ob man an Depression leidet, einer Angststörung oder Magersucht oder Bulimie oder, ne, also das finde ich so ein bisschen, deswegen würde ich es ein bisschen eingrenzen wollen. Weil je nachdem natürlich auch die Handlungsempfehlung eine komplett andere ist.
Das stimmt.
Ne? Also, ja. Wollen wir mit Depression einfach mal anfangen und wenn aus dem Lauschiland Feedback kommt nach dem Motto, das ist aber interessant, haben wir ja andere noch, zum Beispiel ne, mit Ängsten wäre ja bei uns beiden prädestiniert, nur ich denke, Depression trifft mehr Menschen.
Meinst du wirklich? Ich bin der Meinung, Depression
ist ein Symptom. Ich habe es gerade gesagt und da... Christina,
das ist eher ein Symptom.
Ich habe gerade gedacht und dachte, nee, das ist eigentlich auch nicht so richtig. Beziehungsweise ich glaube, dass die Menschen, also die unerkannt an Ängsten leiden, für die ist es schon so normal, bei allem Ängste zu haben, dass sie es gar nicht erkennen würden.
Ja, und ich habe das bei mir damals auch gemerkt und sehe das auch bei ganz vielen Klienten bei mir, dass Depression ein Symptom ist von einer Angststörung. Weil wenn man den ganzen Tag Adrenalin rausballert, dann fällt man auch irgendwann in ein Loch, wenn das Adrenalin nämlich nicht mehr da ist. Und das sind so depressive Phasen.
Absolut. Und was ich auch bemerke ist, vor allem wenn ich mit Menschen arbeite, die ein bisschen älter schon sind, ist das quasi das Gefühl ist, oh, jetzt bin ich jenseits der 50 oder jenseits der 60, da wartet ja gar nichts mehr auf mich.
Ja, die klassische Altersdepression, das hört man wirklich so oft. Ich dachte immer, es ist ein Mythos, aber ich höre es tagtäglich.
Ja, weil es ist für mich auch logisch, weil es bedeutet, dass ich, also erstmal ist in dieser Generation ja zum Therapeuten, zum Coaching gehen, ist total verpönt.
Gottes Willen.
Probleme muss man alleine lösen.
Ja, ja.
Wo ich dann auch immer denke, ja, du löst sie ja faktisch auch allein. Es ist jetzt ja nicht so, dass es jemand für dich macht. Definitiv. Dann habe ich gerade einen ganz spannenden Fall bei mir von einer Frau, die auch schon, ich würde sagen, 63, ja, ich glaube, sie ist 63, und sie hätte so gerne, dass jemand kommt und sie rettet. Und das ist auch so witzig, weil das hat ein bisschen gedauert. Wir haben das mal jetzt rausgearbeitet, dass sie das einfach wirklich sagen kann. Ich hätte gern, dass jemand kommt und mich rettet.
So wie Pretty Woman.
Ja, genau. Es ist egal, ja, ob es ein Mann ist, wer auch immer, jemand anderes soll sie bitte retten.
Oh, ne, das wäre so oder einfach.
Oder auch nicht, soll sie dann retten. Ne?
Marie, das hätte ich aber auch gern.
Ja.
Oder? Also das ist ja auf jeden Fall der einfachste Weg und du musst nicht viel für tun. Und wenn man so eine Phase hat, in dem es einem nicht gut geht, dann ist das so der letzte Strom, wo du denkst so, ach, warum gibt es da nicht einen, der mich retten kann? Habe ich letztens auch eine Diskussion gehabt mit jemandem, der nicht mehr zu mir kommen möchte als Patient, weil er gesagt hat, also ich habe ja gedacht, du heilst mich, aber du machst ja gar nichts. Und dann habe ich gemeint, doch, ich gebe dir die Werkzeuge mit, damit du es selbst machen kannst. Ja, aber das will ich nicht. Ja gut, dann bist du falsch hier.
Ja, genau.
Das wollen einige. Und ich glaube, das wird einem auch so suggeriert aus der Gesellschaft heraus, dass Therapie etwas mit Schwäche zu tun hat und du gehst dahin, dass der an dir rumdoktort und rumklemmt, nicht? Und der hilft dir dann. Das stimmt aber nicht.
Nee, es stimmt nicht.
Nee.
So, zurück zum Thema. Wenn ich jetzt, konstruieren wir doch mal einen Fall, ja, bevor wir noch ein paar Rubriken dann vielleicht oder eine Rubrik am Schluss nochmal machen.
Ja.
Weil wir ja so tolle neue Rubriken haben.
Ja.
Also konstruieren wir einen Fall. Gehen wir mal von Eltern aus, ja?
Mhm.
Nehmen wir mal an, ich hätte eine überängstliche Mutter, die nur zu Hause sitzt, sich kaum traut, Dinge alleine zu machen und quasi über ihre Kinder lebt, aber eigentlich kein eigenes Leben mehr hat.
Ne, sie hat jetzt vielleicht die Standardmama von heute.
Christina, du sollst nett sein. Leid. Ich weiß, ich habe dich aus dem Bett geholt und es war nicht fair. Es war nicht fair, ich weiß. Ich weiß. Ich habe bei dir Sturm geklingelt, habe angerufen über WhatsApp-Telefon, normales Telefon, Sprachnachrichten. Ja, liebe Lauschis, ich kann da sehr, sehr hartnäckig sein.
Stalking übrigens, ne? Stalking. Aber egal, ich nehme es einfach mal so hin, weil der Feldwebel es so möchte. Und dann auch noch eine klare Ansage. Christina, dein Mund darf sich nicht vom Mikro bewegen, weil man das hört und diesen Ton kann ich dann nicht mehr schön machen. Also Leute, hört zu. Dieses hier, das darf ich nicht mehr machen, weil ansonsten kriege ich von Marie eins auf den Deckel.
Absolut. Das soll doch ein schönes Hörerlebnis sein.
Genau. Mein Mund war aber nur 5 Zentimeter von meinem Mikro weg. Also ich muss diesen Schaumstoff die ganze Zeit an meinen Lippen jetzt spüren, damit Marie mit dem Ton zufrieden ist. Nur so viel dazu. Ich habe richtig Bock auf diesen Podcast. Richtig Bock.
Okay, so, also
weiter im Text.
Die Standardmutti, ja, die kein eigenes Leben hat. Vielleicht, ich würde sagen, sie hat nicht mal diagnostiziert irgendwas, ne? Sondern so, wie gehe ich denn mit der um? Jetzt als Tochter oder als Sohn?
Ja, jetzt ist die Frage, wie alt bin ich?
Ja.
Mit 2 kann ich da nicht viel machen, mit 5 wahrscheinlich auch noch nicht. Kann ich schon meinen Mund aufmachen oder adaptiere ich jetzt einfach nur blindlings durch meine Spiegelneuronen? Weil das ist ja das, was zwangsläufig passiert.
Das stimmt. Da sind wir wieder bei frühkindlicher Prägung.
Ja.
Okay, dann im Beispiel sind wir selber schon so alt wie wir heute, so 30 bis 40.
Oh, das ist mein Leben mit meiner Mama. Grüße an dich, Mama. Meine Mama ist sehr ängstlich. Überraschung, dass ich auch eine Angststörung entwickelt habe. Ich bin zu nah dran als Therapeutin, deswegen wird sie auch die Techniken wahrscheinlich nicht anwenden wollen, aber da geht eigentlich nur beruhigen. Also da bin ich auch keine Therapeutin. Da sage ich halt einfach, Mama, wir sind doch da, wir regeln das, mach dir nicht so einen Kopf. Das letzte Mal ist es doch auch gut gegangen. Ich komme dann immer mit Beispielen aus der Vergangenheit, wo es gut gegangen ist. Und dadurch, dass sie ein Metaprogramm hat, also eine Eigenschaft, zu der sie geneigt ist, das dann anzunehmen, nimmt sie das dann auch immer gerne an. Stimmt, hast recht, das war damals auch schon so. Ja, und dann ist sie auch ziemlich ruhig. Aber sie braucht diese Beruhigung von mehreren Stimmen. Von meiner Schwester, von meinem Dad, von mir, von auch wildfremden Menschen. Sie braucht die Bestätigung
jetzt,
aus dem Außen.
Oh mein Gott, Christina, bist du bereit für den Deep Dive der Woche?
Ja, auf jeden Fall, hier
Was
bin ich.
Was wäre, wenn wir nur Therapeuten geworden sind, aus einem inneren Antrieb heraus unsere Eltern zu heilen, die wir leider nicht heilen können. Und deswegen heilen wir andere Menschen.
Unterschreibe ich sofort. Wo ist der Vertrag? Ja, ja, denke ich schon. Also es gab ja auch viele Situationen in meiner Kindheit, wo ich mich hilflos gefühlt habe. Und Mama, wenn du das nicht hörst, du warst immer eine tolle Mama. Du hast immer das getan, was für dich am wichtigsten war und am richtigsten. Aber es gab natürlich eine Situation, wo du dir auch als Kind vorstellst, möchte ich so sein, werde ich das auch so tun, ich fühle mich hilflos, was mache ich da am besten? Und dann generiert man Sicherheitssysteme, Denkmuster, ne? Das prägt uns ja. Und ich würde schon sagen, es ist ein großer Anteil. Ja, definitiv.
Also ich bin da ja beim, also wenn wir mal zurückgehen zu unserem Beispiel. Das mit dem Beruhigen, das ist ja nur eine Krücke.
Ja.
Und das ist so ein bisschen das, also ich finde, das ist sehr schön illustriert, weil die Frage ist, wie viel Kontakt möchtest du zu dieser angehörigen Person haben? Willst du sie in deinem Leben haben, ja oder nein? Mhm. Weil faktisch ist nichts davon wirklich bei dir, es ist ja bei der anderen Person. Und ich bin ein großer Fan davon, ganz vorsichtig zu sein, wie sehr möchte ich mich einspannen lassen davon.
Ja, ein Beispiel. Wir waren jetzt am Wochenende, am Samstag im Technikmuseum mit meinem Neffen zusammen. Der ist jetzt 8. Meine Schwester dabei, meine Mom dabei. Meine Mom hat Angst vor allem. Es waren sehr viele Menschen, es war schönes Wetter. Wir hatten sehr viel Gedränge im engen Raum. Wir konnten Treppen hochlaufen, so bis in den 6. Stock, so frei schwebende Treppen, bis zu einem Flugzeug, was installiert wurde. Meine Mom hat Platzangst, Höhenangst, hat Angst vor Wespen, weil sie allergisch ist. Es waren auch viele Wespen im Spiel. Und es hört sich hart an, aber wenn ich gesagt habe, komm, wir gehen jetzt hoch aufs Flugzeug, mein Neffe, ja, meine Schwester, ja, ich muss gucken mit meinem Knie. Dann meine Mom ist dann schon, ja, ja, ich bleib hier unten. Ja, ja, Mama, setz dich hier unten hin, hol dir doch einen Kaffee, wart auf uns. Ja. Weil, dann diskutieren wir auch die Ängste nicht mehr, weil die haben wir schon so oft diskutiert. Und dieses, ja, genau. Ach, komm doch mit und es ist doch toll. Und die Szenerien, die haben wir alle noch im Kopf, wenn sie halt Panik bekommt. Und das ist uncool und das will ich auch mit fast 70 nicht mehr antun. Und ja. Sie kommt mit, weil sie die Gesichter sehen will, auch von meinem Neffen, wie er sich freut. Aber sie macht halt von den Attraktionen nichts mit. Mhm. Sie ist halt immer der Part, der unten wartet, was in so einem Freizeitpark immer auch schön ist, weil da kann man die Rucksäcke abstellen, sie passt immer auf. Ne, also sie hat dann schon ihren Part eingenommen, freiwillig oder erzwungen, kann ich dir nicht sagen, weil du bist ja der Sklave deiner Ängste. Du denkst zwar, du hast das freiwillig entschieden, aber ich denke, du hast es aufgrund deiner Ängste so entschieden. Ne, also das ist nichts für mich, das war noch nie was für mich. Naja, aber wenn es die Ängste nicht gäbe, würdest du es dann tun? Ich denke schon. Und dann hat sich das einfach so etabliert. Also wir machen da nicht mehr so ein Hehl draus.
Ja.
Oder wir sind in der Halle, das war in der Technikhalle, da war es schon sehr stickig. Und da wusste ich schon, das ist nichts für die Mama. Und sie meinte dann irgendwie so, ihr guckt hier ja noch, ne? Ich gehe schon mal raus. Mhm. Ja, ja, geh schon mal raus. Ich bin hier vorne, alles klar. Dann wird es nicht thematisiert. Das ist okay für mich. Ich werde sie nicht mehr ändern.
Genau, das ist ein großer Punkt. Ich werde die Person nicht ändern. Ja. Und ich meine, du hast ja wahrscheinlich genug, das ist jetzt ein tolles Beispiel, weil genug an sie in Anführungsstrichelchen rangequatscht.
Ja.
Ne? Ja. Es ist ja auch noch dein Beruf. Mhm. Du hast tolle Kollegen, wo sie hingehen könnte.
Ja.
Und sie möchte einfach so bleiben, wie sie ist und das ist auch okay.
Ja, und diese Frau hat ziemlich viel durch in ihrem Leben. Und man darf auch nicht vergessen, dass so Ängste auch sehr oft Sicherheitsmechanismen sind.
Ja.
Sie braucht diese Sicherheit und die lasse ich ihr einfach. Ne? Also es war schwer am Anfang meiner Karriere, das so zu akzeptieren, weil ich meine Aufgabe ist einfach nur zuzusehen und ich weiß, wie es besser geht in meiner Welt. Mhm. Aber wenn das ihr bester Weg ist, dann akzeptiere ich das jetzt. Das hat eine Zeit lang gedauert.
Mhm. Und wie ist es dann für dich mit Abgrenzung? Weil das wäre ja für mich auch noch ein ganz wichtiges Thema.
Wie meinst du, in so einer Akutsituation, wenn sie richtig panisch ist, oder?
Ich meine eher, sie ruft an und jammert dich voll.
Das passiert nicht mehr. Das war ganz lange Zeit so. Es gibt mal Tage, wo sie sagt, ach, heute ist ein beschissener Tag. Und dann sage ich, gut, reiß mal kurz an. Dann wird kurz angerissen. Dann sage ich, ja, so ist halt manchmal das Leben. Ein Auf und ein Ab. Da gibt es halt so allgemeine Kommentare.
Floskeln. Ja. Eine Floskel draufgeschmissen.
Genau, und dann ist gut. So.
Okay.
Aber dieses, Nein, das ist übergriffig. Da habe ich eine Grenze vorgesetzt schon vor ein paar Jahren, habe gesagt, du pass auf, ich schaue keine Nachrichten mehr aus genau diesem Grund. Ich will diese Bilder nicht im Kopf haben. Ich möchte gut gelaunt sein, weil mein Leben an sich toll ist, mit Höhen und Tiefen, und ich möchte mich auf mich konzentrieren. Und das ist mittlerweile gar kein Thema mehr.
Super. Das heißt, wir halten fest, ne, klare Grenzen wäre auch für mich was, wo ich sage, das ist unfassbar wichtig zu sagen, ich bin nicht für dein Leid zuständig. Ne, wenn du die Entscheidung triffst, so weiterzuleben, ist es okay, und ich nehme mich da raus.
Ja, und das ist am Anfang hart.
Ja, das ist am Anfang hart, vor allem, weil also mich fragen dann auch oft Menschen, ja, was kann ich denn tun, damit die Person in Therapie geht oder damit sie es spürt oder wie auch immer. Und dann sage ich immer, ja, gar nichts. Das ist ja das Schwierige. Das Einzige, was du tun kannst, ist eine klare Grenze zu setzen und ein klares Statement zu machen. Und dann hat die andere Person durch diese, was sich dann wie Ablehnung oder Abweisung anfühlt, eine Chance, darauf zu reagieren. Und das kann sein, dass sie sich in Therapie bewegt, kann aber auch nicht sein. Beziehungsweise, wenn jemand sich nicht Therapie das nicht möchte, wird er wahrscheinlich zum Therapeuten gehen oder sie und das nach einer Sitzung scheiße finden. Weil natürlich findet die Person dann genau den Therapeuten, der überhaupt nicht dazu passt.
Ja.
Ne, also das ist ja irgendwie auch mal was klar angesprochen werden muss.
Ja. Oder es sind Menschen, die genau wissen, was der Therapeut hören will und sagen ihm genau das, was er hören will. Ja. Und dann kommt der Therapeut relativ schnell an seine Grenze und sagt, ja, hier ist ja gar nicht so viel zu tun. Und dann heißt es, ja, Schweintherapie, die konnte mir auch nicht helfen.
Ja, gut, dass du das ansprichst.
Ja.
Definitiv.
Mhm. Ja. Ja, und es gibt ja Therapie und es gibt ja Therapie, ne? Also wir sind ja wirklich außen vor aus diesem ganzen System hier, wie es läuft. Ne? Dieses so, ja, ich verschreibe ihm mal Psychotherapie und dann geht man in 60 Sitzungen und danach geht es einem beschissener als vorher, weil man nur in der Kindheit rumgewühlt hat zum Beispiel.
Ja, ja, ja.
Oder Verhaltenstherapie ist ja auch mein Lieblingsthema, ne? Ich zeige dir, wie du dich verhältst mit deiner Angst, mit deinem Problem. Nie. Mhm. Ich will, dass es weg ist.
Mhm.
Ja, und das sind solche Menschen, die haben dann praktisch ihre therapeutische Bestätigung, dass das, was sie haben, dass sie das brauchen. Das gehört jetzt zu mir dazu.
Ja.
Ne, wenn es nicht weggeht.
Wie stehst du zu Kontaktabbruch? So als ultimative Grenze?
Positiv gegenüber. Weil dein Leben und dein Sein immer an Position Nummer 1 stehen sollte. Und wenn es jemand anderen gibt in deinem Umfeld, der sein Problem zu deinem Problem macht und deswegen dein Leben keine Lebensqualität mehr hat, dann gehört er weg. Das hört sich sehr hart an, aber ich habe sehr lange damit auch mit mir selbst gehadert in meinem privaten Bereich und habe mich selbst daran gehalten. Und ja, am Anfang denkst du dir, oh mein Gott, und dann relativ schnell merkst du, ich habe so viel Energie, mir geht es so viel besser. Oh, war eine gute Entscheidung.
Mhm.
Und nichts ist in Stein gemeißelt, nochmal. Ne? Also ich habe diese Diskussion oft, ja, aber könnte ich den Kontakt zu meiner Mutter abbrechen? Was heißt abbrechen? Sagen wir doch mal, minimier ihn doch mal so weit, dass ihre Probleme dich nicht mehr triggern. Und meistens bleiben die Leute, wenn sie sich diesen Schritt trauen, bei genau dieser Entscheidung und sagen, das war das Beste, was ich tun konnte. Aber du musst es erst mal machen, um zu merken, ist es was oder ist es nichts? Und zurück gibt es doch immer.
Mhm.
Ne? Welche Mama sagt, nein, du wolltest keinen Kontakt mit mir, jetzt will ich auch keinen Kontakt mehr mit dir. Ja, dann stimmt aber von vornherein schon was nicht in der Beziehung. Ich glaube, keine Mama wäre so, nö, jetzt will ich nicht mehr.
Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Was ich dann höre ist, ja, nee, irgendwie, also ich habe dann Schuldgefühle, wenn ich jetzt den, also ich würde gern den Kontakt minimieren, Schrägstrich auch diese Pflichtbesuche vielleicht nicht mehr machen.
Oh, ganz gruselig, ja.
Aber, so, ich will ja selber auch, dass später meine Kinder zu mir kommen. Und deswegen muss ich jetzt ja meinen Kindern vorleben, dass ich zu meinen Eltern gehe.
Mhm, du lebst den Kindern vor, du hast gar keinen Bock auf deine Eltern und jeden Sonntag muss man da trotzdem hin. Das ist ein toller Wert, den man seinen Kindern da mitgibt, definitiv. Ne? Also, ich würde meinen Kindern, ich habe zwar keine, aber vielleicht lässt sich dann deswegen auch leichter formulieren, aber ich würde es ihnen gerne so vorleben wollen, wie ich es für mich als richtig empfinde und als gut empfinde. Und das ist nicht gezwungenermaßen. Natürlich habe ich, wie ich damals ausgezogen bin aus meinem Elternhaus, Mama und Papa wollen viel in Kontakt zu mir. Und ja, lass dich doch mal wieder blicken und hin und her. Da sage ich mal, wenn ihr das so oft betont, dann habe ich noch weniger Lust zu kommen. freut euch doch einfach, wenn ich dann da bin. Und so haben wir das umgesetzt. Und seitdem kam dann auch von mir eher das Gefühl, dass ich öfters vorbeikomme. Weil es nicht gezwungen ist.
Ja.
Ne? Ja. Und es ist nicht so, dass ich jetzt den Kontakt zu meinen Eltern abbrechen wollte. Ne? Also die sind zauberhaft. Meine Mama ist ein bisschen ängstlich unterwegs, aber das haben wir ja gut in Schach. Aber nichtsdestotrotz ist halt diese Entscheidung zu treffen im Kopf wichtig. Und wenn du ein Problem damit hast, diese Entscheidung zu treffen, dann hat das auch etwas mit deinem Selbstwert zu tun. Weil wenn du sagst, ich habe Schuldgefühle, dann bist du es dir selbst nicht wert, dir diesen Raum einzuräumen. Und da würde ich eher mal drauf schauen.
Beziehungsweise antizipierst Stress, Streitgespräche und irgendwas, was wahrscheinlich so gar nicht passieren wird.
Mhm. Ja.
Also ich kann sagen, Grenzen, die ich klar setze, und das braucht meistens gar nicht mal so viele Worte, sondern nur eine Handlung, werden in meinem Außen gut angenommen. So, jetzt sind wir aber wirklich beim Thema, da ist jemand, dem geht's gerade wirklich schlecht. Und wir sind jetzt ja davon ausgegangen, okay, das ist jemand, der hat, das ist über Jahre und das ist die Persönlichkeitsstruktur dieser Person und die will sich nicht helfen lassen. Mhm. So, das ist ja die eine Sache. Die andere Sache ist, was ist, wenn es, ich sag jetzt mal, ne, hat den, wurde gekündigt und daraufhin in eine Sinnkrise gestürzt. Mhm. Das ist jetzt für mich was, da ist trotzdem, und das ist das, worauf ich mit diesem Podcast hinaus will, mit dieser Folge wirklich nochmal zu prüfen, was ist denn wirklich eine Hilfestellung und was ist ein abhängig machen und ein gar nicht so richtig helfen und eher ein, ich beweihräuchere mich selbst, dass ich für dich da bin, aber an sich ist es für dich nicht wirklich eine Hilfe. Mhm. Also sprich, Sachen abnehmen ist, also ich bin da ganz kritisch, muss ich wirklich sagen.
Mm.
Also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal so Techniksachen, ja, ich schaffe das und ich schaffe das nicht. Da würde ich eher, und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit auch bei so ganz akuten Situationen sagen, okay, ich nehme dir das vielleicht jetzt ab, weil es jetzt gerade nicht geht, aber ab wann geht es denn wieder? Also, weißt du, wo ich hin will? Ich will, dass die Person, der es nicht gut geht, sich da nicht so, dass sich da drinnen nicht so gemütlich macht.
Ja, das ist sehr gut, dass man da wirklich den zeitlichen Faktor nutzt. Du, ich mache das wirklich gerne für dich, aber ganz klar die Grenze begrenzt, weil es ist nicht mein Problem, es ist deins. Aber ich trage es mal für eine kurze Zeit für dich.
Genau.
Großartig. Wenn jetzt jemand gekündigt werden würde, habe ich sehr oft schon beobachtet, dass wenn das einen so in eine Sinnkrise stürzt, dass es eher das soziale Umfeld ist, diese Struktur mit Kollegen, die einem dann so fehlt und nicht die Tätigkeit. Also ganz oft, ja, fehlt dir denn die Tätigkeit? So, nee, der Job an sich hat mir gar keinen Spaß gemacht, aber die Kollegen. So, da ist es relativ schnell, finde ich, dass man da wieder herauskommt. Und wenn es die Tätigkeit auch, ist.
Genau, weil steile These, die ich einfach mal jetzt hier in den Raum werfe, wenn ich die Tätigkeit liebe, die ich tue, bin ich so gut, dass ich nicht gekündigt werde.
Oh, wow, bam. So, da wollte ich eigentlich hin, Marie. Aber danke, dass der Feldwebel wieder schneller war als ich heute. Ja, aber ja, genau das meine ich. Und falls, Gesetz den Fall, dass es so ist, dass du deinen Job geliebt hast und du wirst wegrationalisiert wegen Kosten und du deswegen in eine Sinnkrise stürzt, dann ist ein einfaches, wieder einen neuen Job zu finden, wenn du
und dann wartet einfach auch was Besseres auf dich.
Definitiv.
Dann weil wie viele Leute kenne ich, die gekündigt wurden oder wegrationalisiert wurden, die an sich im Hinterstübchen schon längst mal überlegt hatten, vielleicht mache ich mich selbstständig, vielleicht mache ich mal das, das ist auch noch da und dann kommt die Kündigung. Und wenn ich dann so ganz vorsichtig sage, naja, aber da war doch sowieso der und der Plan.
Ja.
Oder aber richtig gut, hatte ich neulich auch eine Klientin, die arbeitet an einer Schule und die will aber eigentlich als Medium und als Heilerin arbeiten. Mhm. Das ist auch, wenn man sie sieht oder als ich sie gesehen habe, wusste ich sofort, ja, die muss irgendwas
Hexe.
Spirituelles ja im feinstofflichen Bereich machen. Und dann habe ich, sie hat davon überhaupt nichts gesagt, sie hat nur erzählt, dass sie eben Panikattacken hat, wenn sie zur Arbeit gehen muss. Mhm. Und dann war das Ding für mich relativ schnell klar. Ne? Es kann auch einfach wirklich ein Zeichen sein für, hey, du bist hier am falschen Platz, weg hier. Ja, aber es ist so bequem. Ja, okay. Mhm. Ich weiß. So.
Klar, so bequem mit den Panikattacken. Ja, genau. Die sind genau. Ja mittlerweile vertraut, die kennen wir ja schon.
Ja. So, und also das kann auch sowas sein.
Ja.
So, gleichzeitig, ja, es ist wirklich die Frage. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es wirklich manchmal gut ist zu sagen, ich handle jetzt für dich, weil ich merke, du kriegst es einfach nicht hin.
Ja.
Und ich finde da diese Linie zwischen Übergriffigkeit.
Ja.
Und also die ist sehr fein und ich wäre dann eher, gerade wenn es Angehörige sind, eher dafür, wirklich ganz klar zu sein und zu sagen, ich schaue mir das jetzt nicht weiter an. Mhm.
Ja, genau das ist das nämlich, weil wir sind ja gerade, wenn es um Ängste geht, in der Kategorie Secondary Gain, ne? Also sekundärer Krankheitsgewinn. Diese Menschen, die angstgestört sind, haben oft auch große Vorteile durch diese Angststörung. Und Umso mehr man im Umfeld abnimmt für denjenigen, weil man sieht, der kriegt es ja gerade nicht hin, umso mehr will er in dieser Komfortzone bleiben, weil er muss ja nicht in die Selbstverantwortung. Das ist sehr verlockend. Also, liebe Lauschis, wenn ihr Angehörige seid von diesen besagten Menschen, schaut euch das mal ganz genau an, ob ihr die Angststörung nicht noch bequemer macht in dem Moment, wo ihr viele Dinge übernehmt für denjenigen.
Genau. Ja. So. Und es wäre auch immer noch mal eine Idee, ich finde, wie man zum Beispiel wirklich gut in Anführungsstrichelchen helfen kann,
ja,
ist selber ein gutes, Vorbild ist so ein doofes Wort, ne? Nur selber einfach jemand zu sein, der immer eine gute Energie in die Sache reinbringt.
Ja, definitiv.
Ja. Und auch durch sein eigenes Leben ein gutes Vorbild sein.
Ja.
Weil das spricht lauter als irgendwelche Worte oder Tipps oder Ratschläge oder irgendwas.
Ja, vor allen Dingen.
Mein Umfeld kriegt nichts davon.
Nö. Also wirklich, weil wenn ich einen Rat gefragt werde, kriegt er den. Und dann werde ich diesen Rat aber anwenden mit, ich würde so und so handeln.
Ach, weißt du, manchmal, ich würde so gerne gefragt werden bei manchen Sachen. Aber ich sag nichts.
Dieses Zuschauen und Klappe halten, das durfte ich auch lernen. Ziemlich spät. In meinen Ende 30ern.
Ziemlich spät, so ziemlich vor spät. Einem halben Jahr.
Nee, Ende 30, bin jetzt Anfang 40. Es hat sehr lange gedauert, mal die Klappe zu halten und zuzuschauen und dann zu sagen, innerlich so, würde ich jetzt anders machen? Und ich sag's halt einfach nicht. Es bleibt einfach in meinem Kopf. Und manchmal.
Ja, verstehst du, das ist ja auch der Punkt nochmal für die Angehörigen. Ich weiß doch nicht, was der sich in diesem Leben leben will und muss. Wir gehen immer davon aus, dass alle, also ne, beispielsweise, ich bin lange Zeit davon ausgegangen, dass ja eigentlich jeder sich bestimmt gerne mit seiner Herzenspassion selbstständig machen will. Nein.
Nein.
Für ganz viele ist das überhaupt nicht vorgesehen und nicht wichtig und nicht in den Prios und gar nichts. Andere Sachen viel, viel, viel schwerer und das ist doch okay so.
Ja, ich hatte letzte
Woche.
Und
so ist vielleicht nochmal ganz kurz für einen Angehörigen, der eine Depression hat und der einfach, der fühlt sich damit vielleicht nicht mal unwohl, nur du fühlst dich unwohl, wenn du ihn dabei zuschaust, weil du denkst, meine Güte.
Ja, ich hatte letzte Woche eine Klientin, das war der Knallersatz, habe ich so auch noch nicht gehört. Sie war ganz lange Zeit mit ihrer Partnerin zusammen, haben sich dann getrennt. Und dann hat ihr Ex eine neue Partnerin an der Seite. Das ist aber jetzt auch schon länger. Und sie konnte sie am Anfang überhaupt gar nicht leiden. Dann sage ich, wieso? Weil sie nicht weiß, was meine Ex-Partnerin braucht. Das weiß nur ich. Und da dachte ich kurz so, wow, okay. Also du glaubst wirklich, dass nur du die Lösung hast für diesen einen Menschen, weil du sie schon so lange kennst? Und niemand anderes hat da irgendwie Zugriff drauf? Und ich glaube, das ist für viele Menschen dieses Zusehen und Schauen und denken so, das empfinde ich als nicht richtig, heißt nicht, dass es das Richtig von dieser Person ist, die du gerade beobachtest.
Richtig. Und das ist ja, sage ich mal, auch bei allem, also das ist beispielsweise etwas, was ich bei Coaching etwas schwierig finde.
Ja, ist das.
Weil wie soll ich das? Ich versuche mal Worte dafür zu finden. Weil es bedeutet, dass wir haben einen Zielort und da gehen wir hin.
Ja.
So. Und häufig ist das für die Menschen gar nicht das. Also ihr Gehirn denkt, das ist das, was ich will.
Ja.
Aber das ist häufig gar nicht das, was es wirklich ist.
Was es, ne, braucht.
Sprich, keine Ahnung, sie denken, ich brauche noch ein zweites Kind oder ich muss jetzt heiraten oder ich muss einen Job wechseln oder wie auch immer. Und ja, das Thema ist ein ganz anderes.
Ja, sehr oft verkleidet.
Ne? Und dann ist sie, genau, sehr oft verkleidet.
Ja. Ja. Und was ich dann beim Coaching mache, ich stelle Fragen. Also wenn ich etwas beobachte, ich sehe es ja auch nur mit meiner subjektiven Brille, wo ich mir denke so, aber hat sie bedacht oder hat er bedacht, dass dies, dann frage ich mich mal so, hast du eigentlich auch im Hinterkopf das und das? Und ich spreche diese Sachen an. Und manchmal ist es so, ja, das ist aber jetzt gerade nicht wichtig. Dann merke ich, okay, für deren Weg ist es nicht wichtig, für mich wäre es essentiell, für mich wäre es wichtig. Oder es kommt dieses so, gut, dass du es sagst, ohne dich wäre ich da gar nicht drauf gekommen. Stimmt, da würde ich nochmal drüber nachdenken und das würde ich noch mit reinnehmen. Dann denke ich so, ja, das ist Coaching. Weißt du, das ist so, du stehst am Rand, derjenige läuft einen Marathon und ab und zu streckst du die Hand aus und fragst Wasser und entweder sagt er, oh ja, super Idee, oder nee, brauch ich gerade nicht. Aber dieses brauche ich gerade nicht, das darfst du da nicht persönlich nehmen.
Nö.
Und dieses so, nee, das ist nicht richtig, was er gerade macht. Doch, es ist vielleicht sein richtig und nicht deins.
Und genau, was wirklich auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist, was du gesagt hast, wir wissen bei ganz, auch bei unseren Angehörigen oder Menschen im Umfeld nicht, was die alles erlebt haben.
Ja.
Und diese, was auch immer sie gerade haben, Störungen in Anführungsstrichen, gibt eine gewisse Sicherheit. Und vielleicht braucht es diese Sicherheit ja gerade einfach, weil die Werkzeuge noch nicht da sind, mit dem eigentlichen Problem, was da vielleicht drunter liegt, umzugehen, weil sie sich das gar nicht gestatten, in diese Richtung zu denken.
Mhm.
Ich nehme jetzt mal ein Thema Partnerschaft. Die Ehe ist seit 15 Jahren durch.
Mhm.
Die sind noch zusammen aus Sicherheitsgründen und weil es sich halt so gehört, aber machen sich eigentlich gegenseitig krank. Ich glaube, das kennt ganz, ganz viele Menschen, kennen so super dysfunktionale Ehen.
Ja, ja.
Die einfach, wo nach 20, 30 Jahren klar ist, Leute, nee, das ist, ja.
Also so. Therapeuten, aus der Therapeutensicht würde ich sagen, es ist Standard. Aber bei mir schlagen ja auch diese Menschen auf, die schon dieses Problem haben, ne?
Also, richtig,
aber
da wir haben natürlich schon, nur, also ich sag mal, die glücklichen Menschen kommen selten zu uns.
Genau, deswegen habe ich die nicht auf dem Fokus. Ne?
Sondern die, die natürlich wo irgendwas kneift. Das heißt, wir haben natürlich immer nur einen bestimmten Ausschnitt.
Genau, genau.
So, das ist mir auch ganz, ganz wichtig.
Ja.
So, nur und dann, ne, haben die körperliche Beschwerden, Schmerzen, was auch immer, oder eben psychisch oder wie auch immer. Das Thema wäre vielleicht an der Partnerschaft zu lösen, nur da kommen die gerade noch nicht hin.
Ja.
Das heißt, wenn du dann hilfst bei, ich komme einmal die Woche vorbei und mache heiti-teiti gute Laune, damit die irgendwie einen schönen Dienstag haben, geht das völlig am Problem vorbei.
Voll.
Ist auch überhaupt gar keine Lösung.
Ja.
Du kannst es natürlich weiterhin machen, nur du bist nicht Teil der Lösung als Angehöriger. Und das ist mir ganz wichtig.
Ja, super wichtig, ja.
So, haben wir zusammenfassend da irgendwas? Ich finde, das kann man nicht zusammenfassen. Es ist auch ehrlich gesagt ein Thema, da könnten wir wirklich noch ganz, ganz, ganz viel drüber sprechen, weil es für mich auch, ich sag mal, sowieso immer im Umgang mit anderen Menschen ist immer wieder dieses Thema, wo gehe ich in eine Abgrenzung und wo eben nicht. Weil teilweise auch, und das ist das, was ich manchmal ein bisschen schade finde, weißt du, wir sind alle soziale Wesen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben es so ein bisschen verlernt, miteinander so zu schwingen, sage ich jetzt mal. Ne, ja. Es ist irgendwie immer alles gleich toxisch und doof und wie auch immer. Und mich nervt das. Ich kann auch mit jemandem sprechen eine halbe Stunde und die Person weint oder ich weine oder was auch immer. Und wir sind einfach mal ein bisschen miteinander geschwungen und das ist doch gar nicht schlimm.
Ja. Ja.
Ich kann mir auch mal anhören, wenn ich merke, jemand anderes ist total enttäuscht und wütend und muss sich jetzt mal Luft machen. Da kann ich doch auch mal eine halbe Stunde zuhören und sagen, ja, definitiv. Ich höre dich. Voll nervig.
Ja.
Und auch bei Fremden.
Ja, definitiv.
Wenn ich merke, die Oma an der Supermarktkasse hinter mir hat einfach Redebedarf, kann ich doch mit ihr reden und kann mir doch anhören. In meinem Fall reden die dann immer gerne über ihre Kinder oder Enkel, die schon groß sind. Ja, mein Gott, dann höre ich mir das halt 10 Minuten an.
Ja, definitiv. Haben wir noch Zeit? Sonst hätte ich nämlich gesagt, das ist eine Überleitung zum Katastrophenklaus.
Ach so. Na gut, komm, wir haben noch ein paar Minütchen. Wie lange brauchst du für den Katastrophenklaus?
Das weiß nicht. Also Kurzfassung geht relativ schnell.
Okay.
ich als Therapeutin nach ganz langer Zeit gestern mal wieder in einer enormen hysterischen Panikattacke.
Du?
Ja, es war richtig heftig. Ich wollte in meiner Mittagspause gestern dem Angus ein Hirschohr geben. Habe ich auch gemacht. Er hat sich gefreut wie ein Schneekönig. Dann hat er eine halbe Stunde drauf rumgelutscht, bis es richtig schön weich war. Und so ein Hirschohr ist ja schon so, ich würde mal sagen, 20, 30 Zentimeter lang. Also es war so ein richtiger Apparat, ne? Und auf einmal höre ich nur so, und ich so, oh, jetzt ist er wieder hier am Rumwürgen. Und guck so, sieht irgendwie uncool aus. Geh hin, will ihm noch helfen und merk so, flupp, ist es weg. Aber er kriegt keine Luft mehr. Ist die Luftröhre gerutscht. Dann habe ich reingegriffen. Er hat mich natürlich gebissen, weil er Panik hatte. Meine Hand ist auch echt blau. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist uncool, was hier gerade passiert. Und dann ist in meinem Kopf gerade losgegangen. Ich habe 3 bis 5 Minuten, bis ich in der Klinik sein muss und kein Auto. Hab nasse Haare, weil ich aus der Dusche komme und bin barfuß. Hab dann drüben bei meinem Nachbarn Sturm geklingelt. Übrigens, danke dafür. Lebensretter. Er war gerade im Meeting. Er hat's abgebrochen. Ins Auto. Ich mit dem Angus. Und ich darf ja mit meiner Gallen-OP-Naht nicht schwerer als 10 Kilo heben. Den Angus gehoben. Noch Schmerzen in der Bauchdecke gehabt und hab mir gedacht, ist mir jetzt egal, dann sterben wir beide hier im Kofferraum. Im Kofferraum mit dem Angus zusammen. Die Tierklinik angerufen, die im gleichen Ort ist. 3 Minuten später waren wir da, die haben schon gewartet auf uns. Den Angus auf die Liege gelegt, er schon komplett blau und den letzten Atemzug gemacht. Und dann war er weg. Und dann ging die Lebensrettungsmaßnahme los. Hast du schon mal ein Haustier gehen lassen müssen?
Ja,
die fühlen sich ziemlich schnell an wie ein Kuscheltier. Sobald die Seele weg ist, sind die nur noch wie ein Kuscheltier. Und er hat sich im Auto schon angefasst wie ein Kuscheltier. Ganz große Augen. Und ich habe dann zu meinem Kumpel nur gesagt so, du musst schneller fahren, der fühlt sich schon an wie ein Kuscheltier. Der fühlt sich an wie ein Kuscheltier. Und da bin ich panisch geworden. Und
ja gut, Christina, entschuldige mal bitte, das geht völlig an der Kategorie vorbei. Das
Nein.
ist kein Katastrophenklaus. Das ist
ein Katastrophenklaus.
Nein, ist es nicht. Das ist eine Katastrophe.
Nein,
aber
ist
die
es
Kategorie
nicht. Er lebt ja noch.
Natürlich.
Aber er lebt doch noch. Meine Katastrophe ging ja danach noch weiter. Wie es hieß, er schafft es. Mhm. Der war noch 4 Stunden auf Intensivstation. War für mich aber dieses, wenn ich dann erst geduscht hätte. Wenn der André, also der Kumpel, der mich dann gefahren hat, nicht im Homeoffice gewesen wäre, sondern in der Firma und nicht da gewesen wäre. Weißt du, dieses Was ist,
Ach so,
wann
ja,
wäre
ja.
gestorben? Das ist mein Katastrophenklaus. Okay. Weil es ist ja alles gut gegangen. Die haben ihn dann narkotisiert, Maulsperre, das Ding da rausgefischt und wiederbelebt. Und dann hat er angefangen zu atmen. Das mit 13. Das ist ja schon so ein alter Knochen.
Ja.
Und da war er wieder. Und dann habe ich da natürlich rumgeflennt, so aus Erleichterung. Und die Tierärztin hat mitgeflennt, weil die kennen den ja alle. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ja.
Und dann, nach 4 Stunden, als er nach Hause kam, was hat er gemacht? Torkelnd aus der Narkose an seinen Napf und war total enttäuscht, dass da nichts drinne war. Da habe ich echt gedacht, oh Leute, jetzt geht's aber los hier. Da wollte er fressen. Der ist gerade gestorben. Und wollte einfach nur fressen.
Das ist so ein richtiger Bulldog-Move.
Voll. Voll. Der so, hey, war ein bisschen übertrieben, deine Reaktion. Gib mal was zu futtern.
Weißt du, was ich heute, heute hat mir mein Mann ein Reel zugeschickt, heute Morgen. Das habe ich mir angeschaut. Da ging es darum, dass wenn Hunde, also dass quasi die Bindung zu Hunden so viel Oxytocin freisetzt im Gehirn, dass es ähnlich ist wie eine Bindung zu einem Kind. Das bedeutet, wenn ein Hund geht, ist es viel schlimmer als wenn, also es ist wie, als würde man sein eigenes Kind gehen lassen.
Ja.
Und das fand ich total einleuchtend. Wir haben auch, also es sind in meiner Familie einige Hundemenschen. Und der Hund von meinem Vater ist jetzt verstorben und ich war auch wirklich, ich war kurz, also ich habe voll mitgelitten und er hat sich gewundert, warum ich so mitleide. Da meinte ich so, nee, weil das ist einfach, der ist jetzt, also ja, es ist ein Familienmitglied, was
ja,
da geht.
Das ist total schlimm.
Und es ist auch noch so, diese Liebe, die von Tieren kommt, die ist so roh und so echt, das ist völlig verrückt.
Also beim
Also Leute, holt euch Tiere. Holt euch. Nein, den geht's nicht nur ums Fressen. Also auch. Es
nicht.
Ist halt seine Love Language.
Ja, ist es.
Aber nur was er quasi auslöst in deinem Gehirn, ist
ja.
genau das, was quasi, keine Ahnung, mein Baby bei mir auslöst, nämlich Oxytocin rauen Mengen.
In rauen Mengen.
Das ist ja eine furchtbare Geschichte.
Nein, sie hat doch ein Happy End.
Ja.
Also ich meine, die Tierärztin hat auch gesagt, also sei froh, dass wir hier sind und in der Mittagspause erreichbar waren und du so schnell hier warst, weil von 10 Fällen schaffen es halt 9 nicht. Der war halt komplett blau schon gewesen. Der, weißt du, die ganzen Lefzen, die Zunge, alles war schon blau.
Das ist so, nee, also entschuldige bitte, das kann doch jetzt nicht unser Podcast-Ende sein für heute.
Doch, kann so ich dir nämlich sagen, weil meine Gedanken wirklich noch heute, die schwingen immer noch nach. Dieses, was wäre gewesen, wenn... Ich bin wirklich am aktiv an meinen Stopptechniken, dass ich das immer wieder wegschiebe. Ja. Und ich meine, ich kuschel ihn sehr viel, er ist auch sehr verkuschelt heute. Was da dann nachschwingt. Es ist ja wirklich gut gegangen. Und ich kann dir sagen, ich habe da gestanden bei dem Tierarzt und habe mir nur gesagt, der hatte Hodenkrebs. Der wurde operiert. Der ist aus dem Tierschutz gewesen. Ganz miserabel haben wir den wieder aufgepäppelt. Und dann gebe ich ihm so ein verschissenes Hirschohr und daran soll er jetzt verrecken. Das geht gar nicht, Leute. Freunde der Nacht. Und das habe ich ihm auch noch gegeben. Ich glaube, es geht los. So. Und habe dann wirklich auch mit meiner toten Omi gesprochen. Omi, vom Jenseits, du machst die Tür zu, du lässt den da nicht rein, der bleibt hier, ne? Und lauter so Sachen. Aber dann dieses im Nachhinein, er hat's geschafft, ich habe ihn wieder zu Hause. Und ich gucke ihn an und denke mir, boah, das war echt knapp. Wenn ich dann erst unter der Dusche gewesen wäre, hätte es nicht mitgekriegt. Nein, Christina, stopp.
Aha, ja, ja, das ist gut. Ne? Ja, das ist
das
gut.
Halt nach. Nicht die Freude, dass er noch da ist, sondern dieses so, was hätte denn alles passieren können? Was hätte sein können? Das ist echt ätzend. Und ich glaube, das haben viele, viele Menschen im Alltag.
Ja. Ja.
Und du weißt ja, ich bin eine Drama-Queen. Ich brauche solche Geschichten. Ne? War ja klar, dass ich wieder sowas, jetzt hab ich nicht nur eine Nahtoderfahrung, sondern mein Hund auch. Jetzt gehört
ich, Leute, ich war einfach in Urlaub und habe Christina unbeaufsichtigt gelassen. Und dann passiert sowas. Kann doch nicht wahr sein.
Ich sag's dir, ich habe keine Ahnung, warum ich sowas brauche. Aber das war einfach brutal. Und jetzt, wie gesagt, ich bin auch nur ein Mensch. Es gibt immer noch, wo sich das so langsam reinschleicht in dieses so.
Schau mal, das ganze Adrenalin muss sich ja auch noch abbauen in deinem Körper. Weißt du, das ist ja auch noch so ein Ding, weil das ist ja auch richtig heftig.
Und da bin ich ja auch gerade momentan noch ein bisschen behindert. Ich darf ja keinen Sport machen. Ich gehe halt viel spazieren und ein bisschen Trampolin schwingen, aber ich habe mir echt gedacht, so normalerweise würde ich jetzt joggen, 2 Stunden, dass dieses Adrenalin mal draußen ist aus meinem Körper.
Ja. Ja. Naja, das ist auch was, was wirklich die meisten Menschen total vernachlässigen, ist diese Zeit nach dem Schock.
Ja. Ne? Ja, ganz, ganz wichtig.
Also, weil das dauert nicht eine halbe Stunde und dann ist wieder alles gut. Mm-mm. Ich bin eher gedanklich bei 1-2 Tagen, vielleicht sogar 3.
Ja. Ja, der Meinung bin ich auch so. 3 Tage, 3 Nächte, die brauchst du schon.
Ja.
Ich habe den größten Traumfänger, den ich finden konnte, noch gestern über mein Bett gehangen. Dass ich wenigstens schlafen kann.
Dann heute Morgen ich, weißt du?
Ja.
Hat ja wieder alles gut gepasst.
Wie immer.
So, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir rappen wir diese Folge ab und beenden sie. Wir hören uns nächste Woche, liebe Lauschis. Mhm. Nee, aber weißt du, was ich noch sagen wollte?
Ja.
Ich glaube also das Thema vor dem Katastrophenklaus, da will ich jetzt nochmal kurz andocken. Mhm. Wenn jemand ein Ziel hat und denkt, das ist das, was ich will, dann zu uns kommt und sagt, das ist das, was ich will.
Ja.
Ich glaube ja, dass das, was die meisten Menschen brauchen, ist ein entspanntes Nervensystem.
Ja.
Wenn das entspannt ist, kann alles andere kommen. Weil die Menschen setzen sich aus dem Mangel und aus dem Stress heraus Ziele.
Ja.
Also beispielsweise viele Menschen haben ja so, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall ein Thema ist, finde ich, oder ist, was ich oft höre, ja, aber dafür reicht mein Geld nicht oder dafür habe ich kein Geld. Ne? Oder auch, und das ist ja auch wieder nur, was ist, wenn es nicht reicht? Das sind ja auch wieder nur Ängste und geplante Horrorszenarien. Und ich bin wirklich das, und deswegen, da lege ich auch in meiner Arbeit sehr, sehr viel Fokus drauf, dieses Thema wirklich, wie gehe ich mit Gefühlen um und habe ich denn mein Nervensystem in entspannt, dass ich überhaupt souverän Entscheidungen treffen kann und die Dinge auch mal zu mir kommen können, ohne dass ich mein Leben vergewaltige.
Das ist ein schöner Cliffhanger für die nächste Folge, würde ich sagen, weil wie entspannt man denn sein Nervensystem? Ich glaube, das ist vielen überhaupt gar nicht bewusst, wie das geht.
Nee.
Weil die schon so lange in diesem Überlebensmechanismus feststecken und das ist schon deren Normal.
Ja, ja. Also ich mache dazu einen dreitägigen Workshop.
Oh mein Gott.
Ja, ich habe mich so dafür entschieden, den kostenfrei zu machen, den aufzuzeichnen und dann zu verkaufen. Das heißt, wer dabei sein möchte, kann sich jetzt noch melden. Es geht am 15. los.
Oh, okay.
15. August. Ja, 15. August 2025.
Ah, okay, dieses Jahr. Okay, ja, gut, ja, nur, dass Jahr. Ich also, für mich klar habe.
Genau, weil das es ist genau das Thema. Ich bin ja auch immer wieder daran interessiert, mich zu fragen, okay, was sind auch Inhalte, die ich mal so rausgeben kann, wo jemand meine Arbeit kennenlernen kann und gleich einen Effekt sieht. Und ich finde, das eignet sich halt super. Genau, und wir werden sicher in der einen oder anderen Folge da auch nochmal drauf eingehen. So, jetzt haben wir aber wirklich überzogen.
Das ist gut. Die Lauschis sagen immer, wir sind zu kurz. Das ist gut. Lauschis, ich habe alles gegeben. Christina hat alles gegeben.
Ja, also in diesem Sinne, wir hören uns nächsten Montag wieder. Ganz liebe Grüße hinaus in die Welt. Tschüss, Christina, es war schön mit dir.
Ja, mit dir natürlich wie immer auch. Tschüss.
Wir hoffen, du hattest eine gute Zeit. Schreib uns gerne bei Instagram oder per Mail deine Fragen oder Anmerkungen. Und bewerte den Podcast oder lade andere dazu ein Lauschi zu werden. Wir freuen uns, nächsten Montag die Woche gemeinsam mit dir zu starten. Danke an Stefanie Langkamera für den Schnitt und die Nachbearbeitung. Und an Wanda Ziak für die Stimme. Tschüss und bis nächsten Montag.